Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Jonas Rehse. Herzlich willkommen. Im Jemen droht der Krieg zu einem Bürgerkrieg im Bürgerkrieg zu werden. Die Lage dort wird noch unübersichtlicher, nachdem das von Saudi-Arabien geführte Militärbündnis auseinanderbricht. Wir berichten gleich. CO2-Steuer, höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch, Plastiktütenverbot in Sachen Klimaschutz. Herrscht derzeit ein Überbietungswettbewerb. Wer sich in der Debatte heute Gehör verschaffen wollte, hören Sie hier ebenfalls. Und nochmal 12 Partien DFB-Pokal. Wer sich da durchgesetzt hat bislang, erfahren Sie am Ende der Sendung im Sporttelegramm. Es sollte wohl ein großes Blutbad werden in einem Vorort von Oslo, dass wir heute nicht über ein Attentat in einer Moschee berichten müssen, wie in den vergangenen Monaten immer wieder. Das liegt vor allem am mutigen Eingreifen eines Moscheebesuchers. Der hatte den Angreifer gestern Abend überwältigt, bevor er Schlimmeres anrichten konnte. Denn das hatte er offenbar fest vor. Aktuelle Informationen von Christian Stichler.
Der Tag nach dem Angriff auf die Moschee in der Nähe von Oslo bringt immer mehr Einzelheiten zum Tathergang und vor allem zum Motiv des Täters ans Licht. Seit heute Mittag spricht die norwegische Polizei offiziell von einem versuchten Terrorangriff. Einsatzleiter Rune Skjold nannte dafür mehrere Gründe. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen hat der Mann rechtsextreme Positionen vertreten. Er hat eine fremdenfeindliche Einstellung. Er wollte also Schrecken verbreiten. Wir werten es damit nicht als Terroranschlag, aber als einen Versuch eines Terroranschlags. Der Mann Anfang 20 lebte offenbar in der Nähe der Moschee. In verschiedenen Internetforen soll er sich positiv über Vidkun Quisling, den Vorsitzenden der Nationalsozialistischen Partei Norwegens, während des Zweiten Weltkriegs geäußert haben. Nach Medienberichten stellte der junge Mann wenige Stunden vor dem Angriff eine Nachricht in ein Online-Forum, in dem er von einem Krieg der Rassen sprach. Zudem sprach er seine Bewunderung für den Attentäter von Christchurch in Neuseeland aus, der im März bei Angriffen auf zwei Moscheen 51 Menschen getötet hatte. Auch zum Tathergang äußerte sich die Polizei noch einmal. Sie bestätigte, der Mann habe zwei Waffen bei sich getragen und mehrere Schüsse in der Moschee abgegeben. Ein Besucher sei verletzt worden. Die drei Männer in der Moschee hätten jedoch ein größeres Blutbad verhindern können, so der Einsatzleiter. Es besteht kein Zweifel daran, dass das rasche Eingreifen der drei Männer in der Moschee noch vor Eintreffen der Polizei Schlimmeres verhindert hat. Ein solches Einschreiten ist nicht ungefährlich. Die Personen haben dabei großen Mut bewiesen. Maßgeblich war es das Verdienst eines 75-jährigen Mannes aus der Gemeinde, dass der Attentäter entwaffnet und zu Boden geworfen werden konnte. Den Männern gelang es, ihn so lange festzuhalten, bis die Polizei vor Ort war. Einzelheiten zum Tod der jungen Frau im Haus des Attentäters wollte die Polizei nicht machen. Nach Medienberichten soll es sich um die 17-jährige Stiefschwester des Angreifers handeln. Gegen ihn wird nun auch wegen Mordes ermittelt. In ganz Norwegen wurden heute die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Denn tausende Muslime feierten heute auch in Norwegen den Beginn des Opferfestes. Vor vielen Moscheen kam es zu spontanen Solidaritätskundgebungen. Wir sind hier, um unsere Solidarität mit den Menschen in der Moschee zu zeigen. Wir wohnen hier, sind keine Muslime. Aber die Menschenkette um die Moschee soll zeigen, dass sich die Gläubigen hier sicher fühlen können. Nicht nur in Oslo, sondern in ganz Norwegen. Auch Norwegens Regierungschefin Erna Solberg besuchte am frühen Nachmittag mit Mitgliedern ihres Kabinetts eine Moschee im Zentrum von Oslo. Wir nehmen die Geschehnisse sehr, sehr ernst. Wir möchten den norwegischen Muslimen versichern, dass sie sich sicher in unserem Land fühlen können. Sie haben die Solidarität der Regierung, aber auch des norwegischen Volkes, um ihren Glauben frei ausüben zu können, ohne dabei bedroht oder angegriffen zu werden. Der Angriff auf die Moschee und der fremdenfeindliche Hintergrund wecken in Norwegen Erinnerungen an den 22. Juli 2011. Damals hatte der rechtsextreme Anders Breivik bei dem schwersten Terroranschlag in der Geschichte Norwegens 77 Menschen getötet.
Seit mittlerweile 4 Jahren herrscht Krieg im Jemen. Momentan scheint sich der Kampf dort zuzuspitzen und auf die strategisch wichtige Hafenstadt Aden im Süden des Landes zu konzentrieren. Dabei wird die Lage noch unübersichtlicher. Bislang kämpften die Separatisten an der Seite der Regierungstruppen und Saudi-Arabien gegen die schiitischen Houthi-Rebellen. Dieses Bündnis ist jetzt aber auseinandergebrochen. Aus dem Bürgerkrieg könnte ein Bürgerkrieg im Bürgerkrieg werden und die Teilung des Landes folgen. Jürgen Striak mit der aktuellen Lage.
Nach UN-Angaben sind bei den Kämpfen in der Hafenstadt Aden im Süden des Landes mindestens 40 Menschen getötet worden. Die saudisch geführte Militärkoalition und jemenitische Regierungstruppen bekämpfen aus der Luft und am Boden südjemenitische Separatisten, denen es am Samstag gelungen war, den Präsidentenpalast in Aden und weitere Gebäude einzunehmen, angeblich ohne Gegenwehr. Die Separatisten, die sich im südlichen Übergangsrat zusammengeschlossen haben, feiern den Triumph. Wir widmen diesen Sieg dem Volk im Süden des Jemen, sagt einer der Kämpfer. Bislang wurde die Hafenstadt von der Regierung unter Präsident Abdrabbu Mansur Hadi kontrolliert. Sie war hierher geflohen, nachdem Houthi-Rebellen 2014 die Hauptstadt Sanaa im Nordwesten eroberten. Die Separatisten hatten bislang die Regierungstruppen und die saudisch geführte Militärkoalition beim Kampf gegen die Houthi-Rebellen unterstützt. Das Hauptziel des südlichen Übergangsrates ist es aber, im Südjemen einen eigenen Staat zu schaffen. Die neue Lage belaste die Militärkoalition erheblich, sagt der Völkerrechtsexperte Adel Massani im Programm des Fernsehsenders Al Jazeera. Jetzt gibt es also nicht nur im Norden Putschisten, also die Houthi-Rebellen. Es gibt gleichzeitig auch Putschisten im Süden, also die Separatisten, die Saudi-Arabien ebenfalls bekämpft. Besonders pikant dabei ist, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die Separatisten im Süden lange unterstützt haben. Diese Unterstützung wurde jüngst zwar zurückgefahren, aber ohne die Militärfahrzeuge und die Waffen aus den Emiraten wäre den Separatisten der jüngste Vorstoß nie gelungen. Dabei sind Saudi-Arabien und die Emirate eigentlich enge Verbündete, nämlich im Kampf gegen die Houthis. Jetzt gäbe es einen handfesten Konflikt zwischen beiden Staaten, glaubt der jordanische Analyst Omar Ayasra. Saudi-Arabien stehe nun auf der einen Seite, die Emirate auf der anderen. Beide würden unterschiedliche Ziele verfolgen. Saudi-Arabien will die Macht der international anerkannten Regierung sichern und setzt dabei auch auf die Unterstützung durch die Islah-Partei, die von der jemenitischen Muslimbruderschaft dominiert wird. Für die Emirate kommt dies überhaupt nicht in Frage. Sie kooperierten bislang mit den Separatisten. Mancher Beobachter hält es sogar für möglich, dass die Vereinigten Arabischen Emirate mit der Bildung eines unabhängigen Südjemen nicht nur leben könnten, sondern dies auch begrüßen würden. Den Emiraten komme es vor allem auf die Sicherung der Handelsrouten vor der jemenitischen Küste an und auf den ungehinderten Zugang zum Hafen von Aden.
Aus Sorge vor Zusammenstößen haben israelische Sicherheitskräfte den Zugang zum Tempelberg in Jerusalem am heutigen islamischen Opferfest eingeschränkt. Dennoch ist es zur Auseinandersetzung zwischen Muslimen und Polizei gekommen. Tim Aßmann.
Die Auseinandersetzungen begannen nach dem muslimischen Morgengebet. Zehntausende Gläubige waren auf dem Hügelplateau im Herzen der Jerusalemer Altstadt. Nach israelischen Polizeiangaben skandierten einige der Palästinenser nationale Parolen und warfen Flaschen auf Einsatzkräfte. Diese setzten Gummigeschosse, Blendgranaten und Tränengas ein. Nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte wurden mehr als 30 Gläubige verletzt. Die Polizei sprach von 4 verletzten Beamten. Die palästinensische Befreiungsorganisation PLO gab der Polizei die Schuld für den Ausbruch der Gewalt und sprach von aggressivem Vorgehen. Heute beginnt das muslimische Opferfest und es fällt in diesem Jahr zusammen mit einem jüdischen Fasten- und Trauertag, an dem unter anderem der Zerstörung der 2 biblischen Tempel in der Antike gedacht wird. Die Behörden hatten Ausschreitungen schon befürchtet und Juden daher zunächst den Zugang zum Tempelberg verwehrt. Später durfte eine kleine Gruppe jüdischer Besucher hinauf, was aber sofort zu neuen Zusammenstößen mit muslimischen Gläubigen führte.
Deutschlandfunk, 18:19 Uhr, die Informationen am Abend. Klimaschutz hat Konjunktur derzeit. Ganz lange war das nicht so, jetzt vergeht aber kaum ein Tag, an dem nicht ein neuer Vorschlag dazu gebracht und diskutiert wird. Das zeigt zum einen, es gibt viele Möglichkeiten und zum anderen, die alle wurden in den vergangenen Jahren liegen gelassen offenbar. Doch was von den aktuellen Vorschlägen im Endeffekt umgesetzt wird, das bleibt offen. Ende September will das sogenannte Klimakabinett dann konkret werden. Und bis dahin wird offenbar gesammelt, vor allem in der Union. Die neuesten Beiträge fasst Matthias von Lieben zusammen.
Den Grünen hinterherlaufen, Für Dietmar Bartsch, den Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, macht das keinen Sinn, wie er heute im Interview mit dem Tagesspiegel deutlich macht. Er sei gegen jeden Aktionismus und will auf die anerkannten Kompetenzen seiner Partei im Sozialen setzen. Aktionismus in der Klimapolitik, das wurde zuletzt Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, vorgeworfen, als er ein ganzes Bündel an Klimaschutzmaßnahmen vorschlug. Früherer Kohleausstieg, billigere Bahntickets, Schutz für die Bienen und die Verankerung des Klimaschutzes als Staatsziel im Grundgesetz. Als Ökopopulisten bezeichnete die FDP Söder danach. Nicht mehr als heiße Luft sahen einige Grüne in seinen Äußerungen. Doch seine Vorstöße fallen in eine Zeit, in der die Parteien in einem Ideenwettbewerb um die besten Klimaschutzvorschläge ringen, mit täglich neuen Vorschlägen. Mein Ministerium erarbeitet gerade die gesetzliche Regelung für ein Plastiktütenverbot, teilt Umweltministerin Svenja Schulze heute der Bild am Sonntag mit und schließt sich damit einer ebenfalls Söderschen Initiative aus dem Juli an. Nicht ihre einzige Forderung der letzten Tage. Nach der Vorstellung des IPCC-Sonderberichts zur Landnutzung hatte sie mit Blick auf die Erkenntnisse im Deutschlandfunk bereits eine Agrar- und Wärmewende gefordert.
Weil sie zeigen ja, dass wir mit dem, auf dem wir leben, nämlich unserem Boden, das ist unsere Existenzgrundlage, dass wir das so bewirtschaften, dass wir es zerstören, dass wir nicht nachhaltig sind. Und das geht natürlich nicht. Was dieser Weltklimarat aber auch immer wieder sagt, ist eben, es ist noch nicht zu spät, wir können handeln.
Sie forderte zudem eine CO2-Bepreisung und einen Umbau der Landwirtschaft hin zu einem Anteil des Ökolandbaus von 20%. Grüne Zukunft statt schwarze Null. So ließen kürzlich auch Schulzes Parteifreunde Karl Lauterbach und Michael Roth verlauten, beide Bewerber um den SPD-Vorsitz, die für mehr Klimaschutz das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts aufgeben würden. Gegen den Willen einiger Haushaltspolitiker aus der Unionsfraktion. Doch im Zuge des Weltklimaratberichts preschten auch einige Unionspolitiker mit neuen Klimaschutzideen vor. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner kündigte eine nationale Ackerbaustrategie an. Kurz zuvor hatte sie bereits eine Aufforstungsinitiative ins Spiel gebracht. Ein komplett klimaneutraler Bundestag, so die heutige Forderung von Entwicklungsminister Gerd Müller. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will den Klimaschutz durch eine umfassende Steuerreform im Energiesektor voranbringen, wie sie in einem gemeinsamen Gastbeitrag mit Unionsfraktionsvize Andreas Jung für die Welt am Sonntag schreibt. Darin auch enthalten die Forderung nach einer Abwrackprämie für Ölheizungen und einem massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Der frühere Umweltminister Klaus Töpfer fordert eine Erhöhung der Mehrwertsteuer für größere Autos. Anfang der Woche diskutierte ganz Deutschland über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch. Moment einmal, sagt ein wahlkämpfender Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk.
Es werden immer wieder neue Diskussionen und neue Themen gebracht, ohne die ersten einmal geklärt zu haben. Und was mich auch sehr stört an dieser aktuellen Diskussion, es geht nur noch um Verbote und Verteuerung. Das ist nicht CDU-Politik, das sage ich ganz deutlich. Mit mir wird es auch keine nationale CO2-Steuer geben. Halte das für einen großen Fehler.
Nach der Sommerpause muss es einen überparteilichen Klimakonsens geben, fordert heute FDP-Chef Christian Lindner gegenüber der Deutschen Presseagentur. Ob alle derzeit diskutierten Vorschläge dann tatsächlich eine Chance auf Umsetzung haben? Unwahrscheinlich.
Ein schwerer Waldbrand wütet auf der Urlaubsinsel Gran Canaria. Das Feuer ist bereits gestern ausgebrochen und hat sich über Nacht ausgebreitet. Reinhard Spiegelhauer.
Mehr als 500 Bewohner einiger kleiner Dörfer im Nordwesten der Insel wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Nachdem der Waldbrand zunächst unter Kontrolle gebracht schien, war er am frühen Morgen aus mehreren Glutnestern wieder aufgeflammt. Inzwischen sind über 1000 Hektar den Flammen zum Opfer gefallen. Mehr als 200 Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen am Boden, darunter Spezialkräfte des spanischen Militärs. Aus der Luft werden sie von etwa einem Dutzend Hubschraubern und Löschflugzeugen unterstützt. Weitere Hubschrauber wurden von benachbarten Inseln entsandt. Aus Malaga wird ein zusätzliches Löschflugzeug nach Gran Canaria verlegt. Bisher konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf die bedrohten Dörfer verhindern. Möglicherweise sei das Feuer aufgrund von Lötarbeiten ausgebrochen, hieß es. Ein 55-jähriger Mann war bereits gestern festgenommen worden.
Der russische Präsident Wladimir Putin war heute auf der besetzten Halbinsel Krim zu Besuch. Dort hat er dem nationalistischen Motorradclub Nachtwölfe zum Geburtstag gratuliert und dessen Mitglieder für ihre Vorbildfunktion gedankt. Es war wohl auch als ein Seitenhieb gemeint auf 50.000 Mitbürger, die gestern in Moskau für freie und faire Wahlen demonstriert haben und eben gar nicht so vorbildlich waren, laut Wladimir Putin. Es war einer der größten Proteste der letzten Jahre gestern. Mehr als 250 Protestierende wurden gestern festgenommen. Über die Nachwirkungen in Moskau berichtet Christina Nagel.
Von der großen Demonstration ist im Stadtzentrum heute kaum noch etwas zu spüren. Keine Protestschilder, keine Polizeisperren. Was sich heute tut, spielt sich im Hintergrund ab. Bei der Opposition werden neue Pläne geschmiedet und Anwälte kontaktiert. Die Ermittlungsbehörden bereiten neue Klagen vor. Es gibt Vorladungen und Befragungen. Im Mittelpunkt dabei die Festgenommenen des gestrigen Abends. Sicherheitskräfte hatten nach dem Ende der genehmigten Protestaktion über 250 Menschen in Gewahrsam genommen, weil sie trotz eines klaren Verbots Parolen skandierend durch das Zentrum von Moskau gezogen waren. Auch die nicht zur Wahl zugelassene Antikorruptionskämpferin Lubow Sobel war erneut festgenommen worden. Ihr Wahlstab wurde gestürmt und durchsucht. Erst nach 9 Stunden kam sie wieder frei. Weitermachen will sie trotzdem. Es wird nicht gelingen, uns einzuschüchtern. Wir werden nicht aufgeben, unsere Rechte zu verteidigen. Sie werden es nicht schaffen, dass wir mit den Protestaktionen aufhören. Die genehmigte Demonstration gestern auf dem Sacharow-Platz gilt als eine der größten der vergangenen Jahre. Nach Angaben von Beobachtern und der Nichtregierungsorganisation Weißer Zähler nahmen mehr als 50.000 Menschen an der Veranstaltung teil. Die Polizei sprach von lediglich 20.000. Der Protest richtete sich gegen die Nichtzulassung von mehr als 50 Oppositionskandidaten zur Moskauer Stadtparlamentswahl Anfang September. Viele Demonstranten wollten aber auch ein Zeichen setzen gegen Polizeigewalt und Behördenwillkür, für Meinungsfreiheit und Bürgerrechte. Einige politische Beobachter, wie der Publizist Sergei Pachomenko, gehen deshalb davon aus, dass es auch nach der Wahl zu weiteren Protestaktionen kommen könnte. Man werde, erklärte er in einem Interview mit dem Internet-TV-Sender Dosht, nicht einfach zur Tagesordnung zurückkehren können. Dieser Kampf wird weitergehen, die Bewegung wird weitermachen. Und zwar aus vielen unterschiedlichen Gründen, denn nichts ist geklärt. Weder das Innovationsproblem, noch die ökologischen Fragen oder das Problem der Müllhalden. Gespeist wird der Protest aus Sicht vieler Experten auch durch eine größer werdende Unzufriedenheit, weil Löhne sinken und Preise steigen. Die soziale Lage hat sich für viele Russen verschlechtert.
US-Präsident Donald Trump nannte ihn mal einen feinen Kerl mit einer Vorliebe für jüngere Frauen. Trump meinte damit Jeffrey Epstein, Multimillionär und mittlerweile verurteilter Sexualstraftäter. Dass dieser Mann ausgerechnet vom späteren Arbeitsminister im Kabinett Trump bei seiner ersten Verurteilung wegen Kindesmissbrauchs auffällig glimpflich behandelt wurde, das ist schon äußerst verstörend. Dass sich dieser Mann nun kurz vor seinem erneuten Prozess in Haft umbringen konnte, das reißt einen schon zu diversen Verschwörungstheorien hin. Antje Passenheim jetzt mit den Fakten und den vielen offenen Fragen.
Für Epsteins mutmaßliche Opfer bleibt der Schock.
Shock, devastation, feeling sick.
Schock, Verstörtheit, Übelkeit. Gloria Allred ist selber fassungslos. Die Anwältin, die viele von Epsteins Opfern vertritt, hat ihnen die Nachricht vom mutmaßlichen Selbstmord des Angeklagten persönlich überbracht.
They have many, many questions. How could this have happened?
Sie haben viele, viele Fragen. Wie konnte das passieren? Auch Justizminister William Barr reagierte schockiert. Er sei entsetzt zu hören, dass Epstein sich offenbar das Leben nehmen konnte, während er im Gefängnis war. Der Vorfall werfe ernste Fragen auf, die beantwortet werden müssten. Er habe daher eine Untersuchung angeordnet. Auch die Bundespolizei FBI und die New Yorker Gefängnisverwaltung gehen der Frage nach, die Anwältin Allred im Fernsehsender MSNBC stellt.
How could somebody in custody who previously reportedly had tried to commit suicide?
Wie kann einer in seiner Zelle sich das Leben nehmen, der offenbar schon einmal versucht hat, sich umzubringen? Bereits im vergangenen Monat hatten Wärter den 66-Jährigen bewusstlos und mit Verletzungen am Nacken am Boden seiner Zelle aufgefunden. Daraufhin hatten die Gefängnisbehörden Epstein wegen Selbstmordgefahr unter besondere Beobachtung gestellt. Die New York Times berichtet, der ehemalige Hedgefondsmanager habe täglich einen Psychiater gesehen, der sich ein Bild von ihm machte. Doch am 29. Juli sei diese besondere Kontrolle aufgehoben worden. Weshalb? Das ist die Frage, sagt auch Rechtsexperte Danny Cervallo. Häftlinge, die wie Jeffrey Epstein vor ihrer Verurteilung stehen, begehen häufiger Selbstmord als diejenigen, die bereits ihre Strafe absitzen. Epstein wartete in einem Hochsicherheitstrakt in New York auf seinen Prozess. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn im vergangenen Monat des Missbrauchs von zahlreichen minderjährigen Mädchen und des Handels mit ihnen angeklagt. Opfer berichten, über Jahre soll Epstein sie als Sexsklavinnen gehalten haben. Auf Partys habe er sie zu sexuellen Handlungen mit anderen, teils prominenten Männern gezwungen. Epstein könne nun nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden, aber die mutmaßlichen Opfer könnten zu ihrem Recht kommen, so Cervallos. Die zivilen Verfahren gegen Epstein gehen weiter. Die Opfer können auf eine Entschädigung aus seinem Vermögen klagen. Nur wenige Stunden vor Epsteins Tod hatte das Gericht brisante Dokumente freigegeben. Danach waren zahlreiche bekannte Persönlichkeiten in den Sexskandal verwickelt, unter ihnen der britische Prinz Andrew, Star-Strafverteidiger Alan Dershowitz sowie einige hochrangige US-Politiker. Die Zeitfolge von Veröffentlichung und Todesnachricht heizte in den USA viele Verschwörungstheorien an. Epstein könnte aus dem Weg geräumt worden sein, damit er im Prozess nicht noch weitere prominente Namen nennt. Präsident Trump schreckte auf Twitter nicht davor zurück, eine Nachricht zu teilen. Darin wird Bill Clinton mit dem Tod von Epstein in Verbindung gebracht. Die Ironie, nicht nur Clinton, sondern auch Donald Trump soll eine Zeit lang enge Beziehungen zu dem verstorbenen angeklagten Sextäter gehabt haben.
In Guatemala hat die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Hauptthema im Wahlkampf war das jüngst unterzeichnete Rückführungsabkommen mit den USA. Das bezeichnet Guatemala als sicheren Drittstaat. Im Beitrag von Anne Demmer bekommt man aber einen ganz anderen Eindruck von Guatemala als den eines sicheren Staates.
Das neue Asylabkommen, das der scheidende Präsident Jimmy Morales mit US-Präsident Donald Trump geschlossen hat, ist wohl das einzige Thema, bei dem sich beide Präsidentschaftskandidaten einig sind. Die Sozialdemokratin Sandra Torres und Alejandro Gimatei lehnen es strikt ab. Der ultrakonservative Kandidat erklärte bereits im Vorfeld auf einer Wahlkampfveranstaltung: Die Regierung macht einen großen Fehler. Wie kann sie mit einem solchen Abkommen das Volk derart verpflichten, ohne dass die Konditionen bekannt sind? Es geht darum, Lösungen zu finden, nicht Probleme zu schaffen. Das Land könne ja nicht mal die Sicherheit der eigenen Landsleute garantieren, die anderer noch weniger, so Gimatei. Nach der neuen Regelung, sollte sie in Kraft treten, müssten Salvadorianer und Honduraner, die eigentlich in die USA wollen, in Guatemala Asyl beantragen. Auch Sandra Torres kritisiert die mangelnde Transparenz. Es ist völlig unklar, was dieses Abkommen beinhaltet. Die Regierung hat das hinter dem Rücken der Bevölkerung gemacht. Das neue Asylabkommen löste im ganzen Land Proteste aus. Das Thema Migration prägte den Wahlkampf. Tausende Guatemalteken haben in den letzten Monaten das Land verlassen. Viele werden mit der verschärften Migrationspolitik der USA und nun auch Mexikos schnell wieder abgeschoben. Im ersten halben Jahr waren es mehr als 60.000 Menschen. Ähnlich wie in den Nachbarländern El Salvador und Honduras leidet das Land unter der Gewalt der Jugendbanden, der Straflosigkeit. Rund 60% der über 17 Millionen Einwohner leben unterhalb der Armutsgrenze. Beide Kandidaten haben ihren Wählern versprochen, die Auswanderung in die USA zu stoppen. Der konservative Gimatei will hart durchgreifen. Er kündigte an, die Korruption zu bekämpfen und sich für die Wiedereinführung der Todesstrafe im Kampf gegen bewaffnete Banden einzusetzen. Die Sozialdemokratin Sandra Torres will die Armut mit Sozialprogrammen bekämpfen. Der Unterschied zwischen dem Einkommen, das ein Guatemalteke hier verdient, im Vergleich zu dem, was er in den USA erwirtschaften kann, ist sehr groß. Die Leute wollen ein besseres Leben. Deswegen müssen wir an der Lebensqualität der Menschen arbeiten. Beide Kandidaten gelten als umstritten. Gegen die Sozialdemokratin Torres wird wegen illegaler Wahlkampffinanzierung ermittelt. Jim Mattei saß 2007 wegen eines brutalen Einsatzes während seiner Zeit als Chef der Gefängnisverwaltung vorübergehend im Gefängnis. Er wurde jedoch freigesprochen. Rund 8 Millionen Guatemalteken können heute ihre Stimme abgeben. Diese Frau hofft, dass sich mit der nächsten Regierung etwas ändert. Es darf nicht nur darüber geredet werden. Es müssen Dinge in die Tat umgesetzt werden. Warum sollen wir wählen, wenn es am Ende weitergeht wie vorher? Dieser Guatemalteke sagt, es gibt Korruption, es gibt viel Mord und Totschlag. All das muss sich ändern. Das ist schwierig. Hoffentlich wird die nächste Regierung das in Angriff nehmen.
Gleich 18.35 Uhr, wir kommen zum Sport hier in den Informationen am Abend mit Marina Schweizer und DFB-Pokal erste Runde. Wo war es denn besonders eng heute?
Ja, man kann auf jeden Fall vorab sagen, dass die Erstligisten obsiegt haben, aber alles andere als klar war es zum Beispiel zwischen Eintracht Frankfurt und Drittligist Waldhof Mannheim. Philipp Sommer, auch weil die Frankfurter sich auf einen Erfolgsgaranten dann am Ende verlassen konnten, kamen sie doch noch weiter.
Dank Ante Rebic steht Eintracht Frankfurt in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Mit 5:3 gewinnt Eintracht Frankfurt bei Waldhof Mannheim beim Drittligisten. Dreimal waren sie in Rückstand. Aber dann kam Ante Rebic, machte erst das 3-3, dann das 4-3 und das 5-3 innerhalb von 12 Minuten und sicherte so einer lange Zeit enttäuschenden Eintracht den Sieg und den Einzug in die zweite DFB-Pokal-Hauptrunde.
Paderborn wackelte, aber blieb nach langem Zittern doch noch standhaft gegen Viertligist Rödinghausen. Brauchte das Elfmeterschießen, Christian Schulze.
Große Erleichterung beim SC Paderborn. Der Bundesliga-Aufsteiger musste sich ordentlich strecken, um in die zweite Runde des DFB-Pokals einzuziehen. Dabei sah es zur Halbzeit gut aus. Paderborn führte mit 2:0 nach der Pause der Anschlusstreffer für den Regionalligisten Rödinghausen. Paderborn antwortete, führte wieder mit 2 Toren. Doch dann kam Lars Lukic und brachte Rödinghausen mit 2 Treffern in die Verlängerung. Dort keine Tore und dann Lukic, der erste Fehlschütze bei Rödinghausen im Elfmeterschießen. Tobias Steffen auf Rödinghausener Seite folgte und Paderborn siegte letztlich im Elfmeterschießen mit 4:2 und steht in Runde 2 des DFB-Pokals.
Apropos Elfmeterschießen, das musste auch der erste FC St. Pauli über sich ergehen lassen gegen Regionalligist Lübeck, der lange von der zweiten Runde träumen durfte, Mats Nicholson.
Das ist extrem bitter für den VfB Lübeck. Der eingewechselte Miguel Coimbra Fernandes verschießt den entscheidenden, den letzten Elfmeter gegen seinen Ex-Club, gegen den FC St. Pauli. Der VfB Lübeck aus der Regionalliga führte schon mit 2:0. St. Pauli schwach, kam dann aber wie aus dem Nichts innerhalb von 2 Minuten zum Ausgleich. Ging in der Verlängerung dann durch Marvin Knoll in Führung. Aber Lübeck, der Außenseiter, kam nochmal zurück. Ahmed Aslan. Mit dem 3:3 schoss er seinen VfB Lübeck dann in dieses Elfmeterschießen. Und mit dem letzten, mit dem 5. Schützen haben sie es dann verpasst. Eine ganz bittere Niederlage für den Regionalligisten VfB Lübeck. St. Pauli steht in der zweiten Runde.
Immerhin in der regulären Spielzeit, aber nahezu in der letzten Spielminute machte ein Regionalligist alles klar gegen Zweitligist Regensburg, Thomas Wollscheid.
Der erste FC Saarbrücken gewinnt gegen Jan Regensburg mit 3:2. Was war das für ein spannendes Spiel? Saarbrücken geht in Führung, 53. Minute, Gilian Jürcher. 10 Minuten später, Elfmeter für Jan Regensburg. Max Besuschkow besorgt das 1:1. 2:1 für Jan Regensburg in der 72. Minute, Kopfball Marco Grüttner. 5 Minuten später, der erste FC Saarbrücken durch seinen Kapitän Manuel Zeitz zum 2:2. Dann überschlagen sich die Ereignisse, Gelb-Rot für Besuschkow. 3:2 in der Nachspielzeit für den ersten FC Saarbrücken. Der überragende Gilian Jürcher, der Torschütze. Saarbrücken gewinnt mit 3:2 gegen Jan Regensburg.
Erstligist Hertha BSC gewann souverän gegen Viertligist Eichstätt mit 5:1. RB Leipzig hat das erste Pflichtspiel unter Neutrainer Julian Nagelsmann mit 3:2 gegen Osnabrück gewonnen. Holstein Kiel siegte 6:0 beim FSV Salmrohr. Ebenfalls 6:0 gewinnt Union Berlin gegen Germania Halberstadt. Und 6:1 siegte Darmstadt gegen Bremens FC Oberneuland. Die Leichtathleten messen sich in Nationenteams dieses Wochenende in Polen. Da findet die Team-EM statt. Martin Raspe ist vor Ort. Herr Raspe, was war das denn heute für ein Wettkampftag für das deutsche Team?
Ein ausgezeichneter Wettkampftag war es heute nach dem verkorksten Samstag. Gestern, heute eine tolle Aufholjagd des deutschen Teams. Eine Disziplin steht noch aus, das ist die 4x400 Meter Staffel bei den Männern. Aber die deutsche Mannschaft liegt auf Rang 2 und wird auch mit diesem zweiten Rang diese Team-Europameisterschaften dann doch noch erfolgreich beenden. Polen wird diesen Wettkampf gewinnen und vor allem die Frauen waren es, die heute den Zug ins deutsche Team brachten. Allen voran Malaika Mihambo, die Weltjahresbeste im Weitsprung. Sie gewann ihren Wettbewerb mit einer Weltklasseleistung von 7,11 Metern. Außerdem Tagessiege durch Christina Schwanitz im Kugelstoßen und Hanna Klein über die 5000 Meter. Ende gut, alles gut, wird das deutsche Team sagen. Am Ende gibt's Rang 2.
Danke, Martin Raspe. Und vom Abschluss der Straßenrad-Europameisterschaften berichtet jetzt Holger Gerska.
Es war ein ungewöhnlich spannendes Rennen und eine ganz hart erkämpfte Bronzemedaille für Pascal Ackermann. Im Wind von Alkmaar bildete sich knapp 20 Kilometer vor dem Ziel ein prominentes Fluchttrio mit dem Pfälzer, mit dem italienischen Topfavoriten Ilia Viviani und dem belgischen Klassikerspezialisten Yves Lampaert. Der Italiener und der Belgier fahren in der Profisaison gemeinsam beim Team Quickstep und sie schafften es, 3 Kilometer vor dem Ziel den sichtlich erschöpften Pascal Ackermann zu distanzieren. Immerhin rettete der beste Sprinter des diesjährigen Giro d'Italia noch die Bronzemedaille. Viviani, zuletzt Etappensieger bei der Tour de France und Bahnrad-Olympiasieger von Rio, gewann das Duell um Gold locker gegen Yves Lampaert.
Das war der Sport heute von Marina Schweizer. Danke dafür. Ihnen danke fürs Zuhören. Das waren die Informationen am Abend. Jonas Rehse verabschiedet sich und wünscht einen guten Abend.